kommen wir nun noch zum abschließenden Kapitel dieser Schrift, das relativ kurz ist. Wir haben dann noch genügend Zeit für den Austausch mit dem Thema zum Wesen der Angst, Angstentstehung und Angstüberwindung. Aufgrund der paradoxen Rolle, die das Ich im psychischen Leben des Individuums spielt, kann es als Ort sowohl der Angstentstehung als auch der Angstüberwindung angesehen werden. Die drei Richtungen der psychischen Entwicklung sind erstens die Extraversion, die Hinwendung zur Welt, zweitens die Introversion, die Hinwendung zum Unbewussten und drittens die Zentroversion, die Beziehung zum Selbst. Die Hinwendung zu einem dieser Daseinsaspekte bedeutet immer auch Abwendung von einem anderen, der damit aber auch Angst erzeugen kann. In der menschlichen Entwicklung ist das Ich durch seine Filialisierung als Vertreter der Ganzheit des Selbst eingesetzt. Das Ich hat die Aufgabe, das Individuum in seiner Zwischenstellung zwischen den Welten, der Außenwelt und der Innenwelt, von den überschwemmenden Einflüssen durch innere Unbewusste oder durch äußere Weltinhalte zu schützen. Die Ich-Festigkeit als Basis der Verlässlichkeit der Person gehört zu den Zielen aller patriarchalen Einweihung. Während aber das Kollektiv der Erwachsenen vom Einzelnen die konservative Aufgabe verlangt, die bestehenden Kulturwerte zu verteidigen und weiter zu übermitteln, kommt das Ich in seiner heroisch-progressiven Haltung, das die alte Sicherheit aufzugeben hat, um eine neue archetypische notwendige Phase zu erreichen, in einen Gegensatz dazu. Diese heroische Haltung der aktiven Eroberung des Neuen wird oft an Randpersönlichkeiten der Kultur sowie an die schöpferischen Menschen abgeschoben. Das konservative Festhalten an der alten Position führt jedoch zur Angsterfahrung vor allem Neuen, Unbekannten und Ich-Fremden, die in der zweiten Lebenshälfte häufig als Angst vor dem Tod erscheint. Hinter dieser Angst steht das Selbst, das den sich festhalten wollten Menschen zur Wandlung herausfordert. Fast immer ist es die Angst vor der Wandlung, wobei diese Angst nicht vom Neuen, sondern in Wirklichkeit gerade von der Enge des alten und erstarrten Lebens ausgeht. Denn im Nicht-Loslassen-Wollen des Alten steigt die Angst und die Depression. Umgekehrt erweist sich im Loslassen des Festgehaltenen der Tod als Leben, die Angst als überwunden, so wie wir es aus den Mythen der Nachtmehrfahrt der Sonnenhelden wiederfinden, wie schon im alten Ägypten, wo Sonnengott Re hinabsteigt bis zum tiefsten Punkt der Unterwelt, wo er sich hingibt an den toten Gott Osiris, um dann erneuert als neues Leben, als junges Leben, als Kind wieder am Osthorizont als aufgehende Sonne in diese Welt zurückzukehren. Das Selbst als Ganzheitszentrum, das nicht nur die artgemäße, sondern auch die individuelle Entwicklung des Menschen leitet, drängt zu seiner einmaligen Weise der Selbstverwirklichung, für die aber in all ihren Phasen die Wandlung notwendig ist. Die Angst erweist sich somit in all ihren Formen als ein Instrument des Selbst. Die Angstüberwindung, egal ob in der männlichen Form, als aktiv, eindringend und kämpferisch, oder in der weiblichen Form, als passiv, sich ausliefern an die Angst, stellt immer eine Integration dar, indem ein vorher Ich-Fremdes und Nicht-Ich als ein eigenes erkannt und verwirklicht wird. In der Integration des eigenen Selbst erweist sich auch das Schicksal, das von außen und innen her Ängstigende in seiner Einheit von innen und außen als zum Menschen selber gehörend. Die Weltereignisse außen ebenso wie die innerpsychischen Phänomene werden dann als Verkleidungen des Selbst durchschaut, wobei das Ich die vom Selbst eingesetzte Angst als Werkzeug der Wandlung erlebt. In dieser Wandlung erfährt das Ich seine grundlegende Zusammengehörigkeit zum Selbst. Die Ich-Selbst-Achse als Ich-Selbst-Einheit. So taucht letztlich Angstlosigkeit auf für jenes Ich, das sich dem Selbst als dem eigenen in der Wandlung hingibt. Soweit meine zusammengefassten Ausführungen zu Erich Neumanns Schrift Die Angst vor dem Weiblichen und somit auch die Möglichkeit an dieser Stelle jetzt diese Themen miteinander zu besprechen, offene Fragen zu klären und miteinander noch diese Themen durchzugehen. Gibt es schon Fragen zu diesem für mich sehr eindrücklichen Werk, das in sehr komprimierter Weise die wichtigsten Phasen der Angstentstehung und Angstüberwindung, auch in Bezug zur Ursprungsgeschichte, in Bezug zu den Lebensphasen, noch einmal zusammenfasst und immer wieder aus dieser Perspektive des Selbst auch die Angstüberwindung entwickelt. Ich finde das sehr schön, wie Neumann dann am Schluss sagt, dass die Angst selber ein vom Selbst her eingesetztes Werkzeug ist, das die Wandlung in uns hervorbringen möchte. Das Selbst möchte sozusagen immer wieder, dass wir weitergehen und nicht stehen bleiben auf dem erreichten Standpunkt. Das Ich möchte ja immer das Erreichte festhalten und sich in irgendeiner Form absichern. Und das Selbst möchte immer die Wandlung. Mir kommt da gerade der Rilke im Sinn, wie er sagt, wolle die Wandlung, sei von der Flamme begeistert. Also wir sind immer wieder, und das macht uns natürlich auch zu unserer kleinen menschlichen Absicherungshaltung, dass wir immer wieder das Erreichte sichern wollen, anstatt uns der Wandlung auszuliefern, anstatt diese Offenheit und Bereitschaft aufzubringen, uns dem Neuen zu stellen, uns dem Großen zu öffnen. Es gibt ja, gerade Rainer Maria Rilke hat ja da eine Fülle von Gedichten, die genau diese Herausforderung in einer Weise formulieren, wie es kein anderer getan hat. Zum Beispiel in Der Schauende, wo es heißt, wie ist das klein, womit wir ringen? Was mit uns ringt, wie ist das groß? Ließen wir ähnlicher den Dingen uns so vom großen Sturm bezwingen, wir würden weit und namenlos. Es geht dann noch weiter. Was wir bezwingen, ist das Kleine und der Erfolg selbst macht uns klein. Das Große und Ungemeine will nicht von uns gebogen sein. Ich bin immer wieder beeindruckt von den Dichtern, gerade wie Rilke, die diese Wahrheiten und Wirklichkeiten der Jungschen Tiefenpsychologie in eine Sprache bringen, die diese Themen noch einmal ganz existenziell auf den Punkt bringen. Und so gesehen kann ich uns allen empfehlen, immer wieder auch Gedichte dazu zu lesen, weil sie uns auch an ein tieferes Verständnis dieser Inhalte heranführen. Weil theoretisch klingt das oft sehr schwierig und sehr komplex und sehr schwer nachzuvollziehen, aber die Sprache der Dichtung ist eine Sprache des Herzens und damit auch eine Sprache, die uns hilft, auch auf der tieferen Ebene über die Empfindung, über das Erleben uns dem anzunähern, was hier aus der Theorie uns vermittelt wird. Ich finde auch beachtlich, gerade bei diesem letzten Kapitel dieser Schrift, wo er auch auf die Angst vor dem Tod zu sprechen kommt, weil doch diese Angst immer wieder, gerade in der zweiten Lebenshälfte, bei vielen Menschen auftaucht und wie er eigentlich sagt, dass diese Angst eigentlich eine Angst vor der Wandlung ist und dass diese Angst eigentlich nicht vom Tod ausgeht, sondern in Wirklichkeit gerade von der Enge des alten und erstarrten Lebens. Diese enge und erstarrte, abgesicherte, konservierte Form des Lebens, die oft gerade in der zweiten Lebenshälfte bei vielen Menschen Einzug gehalten hat und sie dann in Depressionen stürzt, verhindert ja genau diese Wandlung, die das Selbst hervorbringen möchte, die das Selbst evozieren, hervorrufen möchte aus uns. Und so gesehen ist diese Seinsoffenheit dem Selbst gegenüber die beste Voraussetzung, um weiterhin auf dem Weg der Wandlung zu bleiben. Mir kommt gerade ein eigenes Gedicht noch in den Sinn. Ich hoffe, ich überfordere Sie nicht, aber es kommen keine Fragen, so spreche ich einfach selber weiter. Ich habe in meinem Buch Wandlung zum inneren Himmel ein Gedicht geschrieben. Nur Wandlung ist beständig. Ich hoffe, ich darf das hier vortragen. Ich trage es einfach vor.
Das Nichte wird auf Moderator.
Was kommen mag, soll kommen. Was gehen mag, soll gehen. So ist das Herz gewonnen, das niemals bleibet stehen. Es pocht im Takt der Wandlung. Es fließt und strömt im Blut, auch ohne äußere Handlung, nur von der inneren Glut. So ist's mit allen Dingen. Sie wandeln sich im Stehen. Den Klang des Ewigen singen sie schon beim Untergehen. Wer untergeht, kann bleiben, denn er ist schon befreit von Angst und Leid vermeiden, zur Wandlung jetzt bereit. Nur Wandlung ist beständig. Sie ist der einzige Gott. Sie ist allein lebendig, alles andere ist der Tod. Der Tod, das ist ihr Bruder, lässt niemand aus der Hand. Er reißt herum das Ruder grad in das Wandlungsland. Dort gehen wir zugrunde. Dort ist der Wandlungsraum. Dort hören wir die Kunde gleich einem großen Traum. Von Grunde auf verwandelt, bezeugen wir die Kund, vollziehen die Wandlung handelnd jetzt und in jeder Stund. Das Stundgebet im Kloster ist in der Wandlungszeit. Wir feiern täglich Ostern, zum Auferstehen bereit. Du bist die Auferstehung, du bist die Wandlung nun. Du bist die Seinserhebung im Ruhen und im Tun. Dieses Gedicht ist für mich sehr existenziell, aus einer sehr tiefen Erfahrung entstanden und bringt vielleicht doch einiges noch einmal auf den Punkt, was Neumann hier mit dem Thema Angst und Wandlung und mit dem angesprochen hat, wie auch Angstüberwindung möglich sein kann, auf dieser ganz persönlich existenziellen Ebene, die aber immer auch in die große kollektive Ebene hineinreicht, weil es ja immer auch um eine Wandlung geht, die nicht nur den Einzelnen betrifft, sondern letztlich immer auch die Wandlung der kollektiven Situation. Und wie Neumann sagt, sind es immer die großen Einzelnen, die bereit sind, sich dieser Gefahr auszusetzen, um das Neue in die Welt zu bringen. Und darin sind wir alle herausgefordert, gerade im Sinne der Individuation, alle große Einzelne zu werden. Jeder Individuationsweg ist ja auch ein Weg in die Tiefe, ist ja auch ein Weg gerade zu dieser Erfahrung, dieser numinosen Wirklichkeit, die vom Selbst her uns begleitet und auf die hin die Wandlung angelegt ist. Ja, ich möchte aber auf jeden Fall noch mit Ihnen ins Gespräch kommen, dass ich hier nicht nur einen Monolog halte, sondern freue mich über Fragen zu diesen Themen, vielleicht auch aus der Praxis, bitte.
Sie sagten, dass bei dem Übergang vom Matriarchalen zum Patriarchalen dann diese Froschfrau-Mutter sich konstituiert,
genau,
unabhängig vom Verhalten der persönlichen,
genau,
und sagten dann kurz darauf, dass das persönliche Verhalten schon eine Rolle spielt. Vielleicht können Sie da noch,
ja, fragen. Das ist eine sehr spannende Beschreibung, wie Neumann sagt, dass bei allen Übergängen von einer archetypischen Konstellation in eine neue sich das Selbst in jenen Archetyp kleidet, zu dem hin das Ich progredieren soll. Und damit gleichzeitig der alte Archetyp in seiner negativen Gestalt erscheint. Also wir sehen hier wie einen innerpsychischen Mechanismus, wenn man das so sagen kann, der das Alte eher in seiner negativen Gestalt erscheinen lässt und das Neue in seinem ganzen Glanze, in seiner positiven Seite. Sozusagen diese Weise der Entwicklung hilft uns auch, diesen Schritt zu gehen in die nächste Phase, jetzt auf das bezogen von Matriarchal ins Patriarchal. Ihre Frage war dann aber, wie weit die persönliche Mutter diesen Prozess mit beeinflusst oder wie haben Sie das genau gemeint?
Naja, eigentlich mehr wie erscheint das unabhängig vom Verhalten der Mutter. Also das Verhalten der Mutter, was ich vorhin beschrieben habe,
genau,
ist nicht nachvollziehen, aber das, was da unabhängig ist.
Wir sehen, dass das ein der Psyche und der Zentroversionstendenz innewohnende Gestaltungsfunktion des Selbst ist, dass sich eben dann der nächste Archetyp positiv zeigt, unabhängig von den äußeren Gestalten. Das heißt, ganz unabhängig ist es sowieso nicht, weil auch immer die personale Beziehung mit hineinwirkt, aber es ist dadurch auch trotz äußerer, vielleicht schwieriger personaler Beziehungen möglich, diesen Schritt zu tun, weil innerpsychisch dieser Wandlungsschritt so auch von den Archetypen her konstelliert wird. Das heißt, auch wir als Therapeuten können vertrauen darauf, dass die Psyche eigentlich mit uns mitgeht. Das heißt umgekehrt, dass wenn wir uns auf das Selbst verlassen, das heißt auf diese heilende Kraft der Zentroversion im Klienten, dass wir dann auch sogar in der Gegenübertragung dann auch diese Qualität fördern und diese Entwicklung auch begleiten im Sinne einer Unterstützung dieser Progression. Ich weiß nicht, ob das schon ausreicht.
Das war mehr so die Frage nach der Erscheinungsform, wie das, wenn man das merkt, dass dann so dieses Vorsprache trotzdem.
Ja, wir erleben das ja in allen großen Übergängen. Also zum Beispiel in beruflichen Übergängen, ich habe das selber schon erlebt, dass zum Beispiel das alte Berufsbild auf einmal nicht mehr stimmig ist, dass ich auf einmal dann nichts mehr Positives erleben kann, dass ich nur die negativen Seiten sehe und das, was ich umsetzen möchte, die berufliche neue Situation, in den schönsten Farben erscheint und ich begeistert bin von dem Neuen und mir das in einer Weise begegnet, wo ich sage, ich kann nur diesen Schritt tun, das ist das einzig Richtige und alles andere stimmt ja so nicht mehr, da ist nichts mehr drin, da ist auch keine Energie mehr drin. Wir könnten es auch von der energetischen Dimension beschreiben, dass dem alten Archetyp wie die Energie entzogen wird und der neuen archetypischen Konstellation diese Energie gegeben wird und sie dadurch, weil sich dahinter ja das Selbst verbirgt, sie eben in dieser positiven Weise erscheint. Und das ist noch ein wichtiger Punkt, das Selbst erscheint nie selber. Es bekleidet sich immer nur mit den Archetypen. So gesehen finde ich das noch einmal spannend, wie Neumann das bringt, diese drei psychischen Instanzen, das Ich und das Selbst und dazwischen die Archetypen. Das heißt, das Selbst bedient sich der Archetypen sozusagen wie als Kleider oder als Werkzeuge und begegnet damit dem Ich-Bewusstsein, um es herauszulocken zur nächsten Wandlungsstufe. Und somit haben wir eigentlich eine Beziehung dieser drei Instanzen. Ich, Archetyp und Selbst, beziehungsweise umgekehrt, das Selbst, das sich in einen Archetyp kleidet und damit dem Ich begegnet. Und dadurch, wenn wir entdecken, dass hinter dem jeweilig positiv erscheinenden Archetyp sich das Selbst verbirgt, dann wissen wir auch, wo diese Zentroversion, diese weitere Wandlung voranschreiten möchte. Und wo wir als Therapeuten auch uns mit dieser Zentroversionstendenz verbinden und diese Qualitäten fördern, um den Klienten darin zu stärken und bestärken, diesen Schritt zu tun. Bitte.
Ich kann mir vorstellen, auf die Frage nochmal, dass diese vorsprachige Mutter, dass man das im Verhalten des Kindes ja zum Beispiel in dieser ganzen Trotzphase bemerkt. Ja, und es ist ja häufig so, dass gerade Kinder von sehr großzügigen und sehr angewandten Eltern besonders trotzen. Und dann sagt man, die sind schlecht erzogen. Aber wenn ich jetzt höre, was Sie vortragen, denke ich, es hat damit gar nichts zu tun, sondern wir müssen viel Energie einsetzen.
Ganz genau.
Und wenn Ihre Mutter wenigstens diesen vorsprachigen Anteil
hervorzurufen. Sie evozieren in der Mutter diesen Anteil. Und auch wenn sie es nicht evozieren, sie projizieren es auf die Mutter. Das heißt, die Mutter ist wie eine Leinwand, auf die das Kind die furchtbare Mutter projiziert. Die gute Mutter kann gar nicht anders, als furchtbar zu erscheinen, weil das Kind sie nur als Leinwand verwendet. Und ich sage allen Müttern, die damit Schwierigkeiten haben, du bist halt in der Phase auch Leinwand für dein Kind. Für den negativen Mutterarchetyp, nimm es nicht persönlich. Weil es ist leider so, aber es ist notwendigerweise so. Denn nur so kann auch das Kind sich von der Mutter lösen und das Kind muss sich gerade auch von den guten Müttern lösen, um wirklich selbstständig zu werden. Und da ist es eben wichtig zu unterscheiden zwischen der persönlichen Mutter und der archetypischen Mutter, zwischen dem persönlichen Vater und dem archetypischen Vater. Und erst wenn wir das durchschauen, können wir vieles eben auch unterscheiden und laufen nicht Gefahr, mit den Klienten sozusagen auf die böse Mutter zu schimpfen oder auf den bösen Vater, sondern eben ihnen klar vermitteln zu können, dass das auch eben ihre Sicht von der Mutter und ihre Projektion ihres eigenen Mutterarchetyps auf die persönliche Mutter war und nicht mit der persönlichen Mutter 1:1 übereinstimmt. Ja? Und erst wenn wir das differenzieren können, werden wir diesem Übergangsprozess überhaupt erst gerecht und können den Klienten erst wirklich helfen, diesen Prozess so zu vollziehen, dass sie es als innerpsychischen Prozess in Eigenverantwortung, subjektstufig würden wir sagen, in der Traumarbeit eben bewusst machen und über die subjektstufige Einsicht in diesen Prozess auch die Eigenverantwortung für diesen Übergang übernehmen und nicht die Eltern Schuld zuweisen, den Eltern, dass sie das verhindert hätten oder dass sie so schlimm gewesen seien oder dass dies und jenes nicht möglich war. Das sind dann alles wieder Projektionen aufs Äußere, die die Eigenverantwortung nicht fördern und die die Einsicht in diese archetypische Elterndimension verhindern. Da haben wir gerade als Jungianerinnen und Jungianer eine große Aufgabe, diese beiden Dimensionen bewusst zu machen und zu differenzieren und aus der Sicht heraus in einer heilsamen Weise diese Übergänge zu begleiten. Oder wenn wir in der Vergangenheit sozusagen die alten Übergänge anschauen, das noch einmal bewusster auseinanderzuhalten und dadurch der Situation wirklich gerecht zu werden und nicht sozusagen Schuldige zu suchen, was leider oft in verschiedenen Therapien immer noch geschieht. Okay.
Bitte. Ich hatte das bei Ihrem Vortrag sehr angesprochen, die Rolle der Angst.
Ja.
Und ich habe das jetzt so aufgefasst, also dass immer wenn Angst auftritt, egal in welcher Entwicklungsstufe, wie ein Katalysator
angesprochen
ist. So als Anspruch für die nächste Entwicklung. Erst wenn man die nicht gehen kann, aus irgendwelchen Gründen, dann immer die Angst pathologisch.
Genau. So versteht das Neumann.
Ja, angesprochen jetzt nochmal in den.
Ja.
Ist das in jeder Entwicklungsstufe?
Genau, und die kommt immer wieder neu. Und genau an den Übergängen. Es sind ja immer die Übergänge, die uns Schwierigkeiten bereiten und die uns in Krisen führen. Und jede Krise, wie das Wort Krisis ja griechisch schon heißt, heißt Entscheidung. Und wenn ich nämlich in der Krise mich entscheide, das heißt für einen Weg, egal welchen letztlich, wenn ich mich entscheide, nehme ich es schon mit der Angst auf sozusagen. Lasse ich mich auf die Angst ein, gehe ich auch in die Angst hinein, gebe mich der Angst hin und dadurch wandelt sich die Angst. Und das ist dann auch das Lösende. Und darin löst sich die Krise mit der entschiedenen Bereitschaft, sich dieser Angst zu stellen.
Sie haben das ja dann beschrieben, dass es die männliche Form gibt, die es
abgibt. Genau, so ist es. Aber auch wieder in gewissen Phasen. Ne?
Aber das müsste sich ja dann.
Es kommt wieder darauf an, in welcher Lebensphase. Wir können es nicht generalisieren. Die männliche Form wäre die hellisch-aktiv-kämpferische Form, die gegen die Angst ankämpft. Die weibliche wäre diese passiv-empfängliche Form, die sich der Angst hingibt und sich aussetzt. Neumann beschreibt das vor allem in der Pubertät oder an der Schwelle zur Pubertät eigentlich. Nämlich dort in seinem Buch zur Psychologie des Weiblichen beschreibt Neumann diesen Archetyp der Todeshochzeit bei der Entwicklung der jungen Frau, wo sie gerade im Eintritt zur Pubertät sich der Angst vor dem Männlichen hingibt und sich sozusagen in die Todeshochzeit mit dem patriarchalen Ouroboros einlässt. Das heißt, wo dieses archaisch-männliche, das für sie noch überwältigend erscheint, nicht gemieden wird, sondern sie sich dem aussetzt. Und das nennt er die Todeshochzeit. Wir kennen das aus verschiedenen alten Mythen oder alten Darstellungen, der Raub der Sabinerinnen oder so. Da gibt es verschiedene auch skulpturale Darstellungen, wo das Weibliche vom Männlichen mitgenommen wird, wo sozusagen von außen das Männliche scheinbar hereinbricht. In Wirklichkeit ist es der Einbruch des inneren patriarchalen männlich-archaischen in der jungen Frau, dass sie überwältigt und damit aus dem Bezirk der großen Mutter herausreißt sozusagen. Und das ist das Mythologem der Todeshochzeit. Und da ist dann eben diese weiblich passive, empfängliche Weise des Sich-Einlassens auf die Angst gefragt und nicht das Ankämpfen dagegen. Also wir haben da immer wieder diese beiden Formen, aber auch nur wieder entsprechend den jeweiligen Lebensphasen. Da müssen wir wieder genau hinschauen. Bitte.
Ich war die Angst vom Männlichen vor dem Weiblichen sehr verwirrend, weil das für mich nochmal so ein Dreher. Also ich kenne mich in Schreibereien zum Beispiel sehr, also ich versuche immer Harmonie herzustellen und aber sehr argumentativ. So.
Ja.
Aber bloß nicht auf dem aggressiv jetzt zickig werden und so.
Ja.
Das war lange Zeit sehr schwierig. Und jetzt verstehe ich aber, dass das genau ja im Grunde genommen die Angst vor dem Verschwundensein verstärken würde. Ja. Dass, wenn es mir gelingt, die Spannung stehen zu lassen und es bleiben zwei getrennte Menschen, dann könnte es leichter werden, könnte ich mir vorstellen.
Ja. Also wenn Sie nicht argumentieren, oder wie meinen Sie das?
Na, wenn es nicht um die Harmonie geht.
Ja, eben die Harmonie ist in dem Fall nur ein Zudecken der Angst. Und ein Zudecken oder eben Unterdrücken der Angst ist immer kontraproduktiv.
Ich könnte mir sogar schon mal vorstellen, dass die Harmonie ja wie der Versuch ist, das Männliche einzuschwingen.
Genau. Das ist noch eine Waffe sozusagen der großen Mutter, die da ein schönes Deckmäntelchen darüber legt und die sozusagen, ja, ich habe es nicht so gemeint und es ist schon alles wieder gut, oder? Und die den Mann nicht als Mann, als Gegenüber nimmt, sondern als Jüngling und als Sohngeliebten sozusagen, der eben, wo die Frau sich dann in die Mutterrolle begibt und den Mann in seiner Männlichkeit kastriert, ja? Psychisch, ja? Und damit auch verhindert die Entwicklung für beide und sich der Angst nicht stellt. Ich finde das ganz einen wichtigen Punkt noch einmal, diesen Bezug auch aufzuzeigen. Und da eben diese Angst, sich dieser Angst zu stellen, und zwar eben partnerschaftlich, jede und jeder von seiner Betroffenheit her. Wenn wir unsere eigene Betroffenheit mitteilen, dann kann auch ein Mitgefühl für diese Angst entstehen. Und das wäre dann ja eine Möglichkeit, auch gerade dann im Sinne der Individuation, dass sich gerade auch, dass der Mann seine Anima-Seite, sein Gefühl zulassen kann und die Frau ihre Angst überwinden kann, indem sie ihren Animus aktiviert und sich der Angst stellt und damit ihre männliche Seite integrieren kann. Und dadurch kommt es zu dem, was C.G. Jung dann diese mit diesen, es gibt also ein schönes Schema von Paarbeziehungen, wo auch Anima und Animus mit berücksichtigt sind, wo es zu 6 verschiedenen Ebenen der Bezogenheit kommt und damit eine integrale Form der Individuationsbeziehung im Unterschied zur Patriarchatsehe. Das wäre eigentlich dann der weitere Schritt aus der Patriarchatsehe heraus, wo die Patriarchatsehe nur festhält an die Rollenverteilung, wo die Frau eigentlich dann wieder zur Mutter regrediert und der Mann zum Vater. Im Extremfall geht das so weit, dass der Mann sie als Mama oder Mutter anspricht vor den Kindern. Das ist dann ganz die totale Regression. Und sie nicht auf die partnerschaftliche Ebene kommen. Und sich der Angst stellen heißt immer auch, sich eben dieser Gefahr aussetzen, aber eben auf dieser Ebene auch die gegenpolige Anima- bzw. Animus-Seite mit ins Spiel bringen, der Raum geben und damit auch eine neue Ganzheit, eine neue Integration zu ermöglichen. Ja, sonst noch Fragen zu diesem weiten Thema, bitte.
Können Sie bitte ein konkretes Beispiel für sekundäres Schuldgefühl?
Dieses sekundäre Schuldgefühl, von dem wir gestern gesprochen haben, primäres Schuldgefühl ist ein matriarchales Schuldgefühl. Das sekundäre Schuldgefühl beschreibt Neumann, soviel ich das nachvollziehen kann, bei der Weltelterntrennung. Bei der Weltelterntrennung, das entspricht der Phase des Trotzalters mit 2, 3 Jahren, wo das Kind zum ersten Mal Ich sagt oder Nein sagt, ja, und damit überhaupt erst als Ich heraustritt und Himmel und Erde trennt, sozusagen mythologisch, und damit sich gegen Vater und Mutter stellt in dem Moment, aber dieser archaischen Form, der uroborischen Vater- und Muttergestalt. Also das klassische Beispiel ist das eben der Pubertät, wo das Kind zum ersten Mal sich abgrenzt und sagt, ich kann selber, lass mich damit, egal was es ist, wo die Mutter oft noch eingreift und versucht, kleine Handhabungen im Alltag ihm abzunehmen und das Kind zum ersten Mal als Ich heraustritt und das abgrenzt, gleichzeitig aber doch ein Schuldgefühl in sich birgt, ob es damit nicht die Liebeszuwendung zur Mutter verspielt. Und da ist eben diese Gratwanderung, wo eben, Neumann spricht das ja hier auch an, wo die Gefahr ist, dass die Mutter dann sagt, ja, warum bist du kein braves Kind mehr? Wo dann eben über das Bravsein der Mutterdrache wieder von hinten kommt und das Kind wieder verschlingt, anstatt über eine gute Mutter wäre in dem Fall eine Mutter, die das Kind bestätigt und sagt, hey, du kannst es jetzt selber, das freut mich aber. also wo dann auch gerade das, was an Entwicklungsschritten sogar fort von der Mutter geschieht, von der Mutter als positiv gespiegelt wird. Das wäre sozusagen eine Überwindung des sekundären Schuldgefühls, das immer da ist, wenn das Kind sich was Eigenes herausnimmt. Gerade in dieser Phase, in dieser sehr schwierigen Phase des Trotzalters, wo es eben trotzig sein muss, aber oft nicht trotzig sein darf. Ja, wo dann oft die Eltern sagen, oh, du bist kein liebes Kind mehr. Ja, und du warst bis jetzt so lieb und jetzt auf einmal bist du so trotzig. Ja. Oder ganz früher war es ja noch schlimmer, da hat man sogar als Erziehungsmaßnahme gesagt, trotzige Kinder, denen muss man den Willen brechen. Ja, weil sonst wären die nicht gefügig sozusagen. Und das ist das Verrückteste, was man tun kann, weil man damit die Ich-Entwicklung abbricht, ja, und sie wieder regredieren lässt in ein braves, aber angepasstes, aber ich-gestörtes und Kind, das regrediert wieder in diese Urbeziehungsebene und damit nicht wirklich zu den weiteren Schritten der Wandlung aufsteigen kann. Ich weiß nicht, ob das
aussieht. Das wäre ja dann im Behandlungsprozess nochmal richtig in der Übertragung.
So ist es. Genau. Dass man eben das auch als positiv erlebt und dass diese Schuld eine Felix Culpa ist, wie es in der Osternacht heißt, eine glückliche Schuld. Ja, es gibt in der Osternacht vom Priester diesen Ausspruch, Felix Culpa, welch glückliche Schuld, die uns einen solchen Erlöser gebracht hat wie Christus, weil er sozusagen eben nur deswegen gekommen ist, sozusagen, weil wir damals diese Schuld des Paradieses, von der Paradiesesfrucht gegessen zu haben, auf uns genommen haben. Das heißt, auch dieses vertrieben werden aus dem Paradies war eine notwendige Handlung, ein notwendiges Schuldigwerden. Und das finde ich ganz wichtig. Gerade im Trotzalter ist es notwendig, schuldig zu werden, um zur weiteren Entwicklung und zur weiteren Wandlung zu kommen. Oder Luther hat das noch deutlicher gesagt, indem er einfach sagt, sündige tapfer. Ja? Und es braucht hier genau dieses Sündigen. Das trotzalter Kind muss sündigen, das heißt, es muss sich, Sünde kommt ja von Sondern, es muss sich absondern von der bisherigen Muttergestalt, es muss sich abgrenzen von dem bisherigen braves Kind und angepasst sein. Und jedes weitere Schreiten in eine weitere Entwicklungsphase ist immer ein Sündigen. Und jedes Sündigen hat immer mit Schuld zu tun. Und es zeigt sich, ob das Ich schon so stabil ist darin, ob es bereit ist, diese Schuld auf sich zu nehmen. Das ist ja eigentlich das Besondere. Bin ich schon so stark von meiner Ich-Entwicklung her, dass ich diese Schuld auch mittragen kann? Und so ist es auch mit dem Drachen, mit den Drachenkämpfen. Wenn ich mich dem Drachenkampf stelle, muss ich einen Teil dieses Bösen des Drachen übernehmen. Wir werden das heute Nachmittag bzw. morgen Vormittag hören in diesem Eranos-Vortrag über Frieden als Symbol des Lebens, wo Neumann auch in Bezug auf C.G. Jung sagt, also Jung hat darauf schon hingewiesen, dass das Schwert des Helden ursprünglich der Zahn des Drachen ist. Das heißt, der Held muss ein Stück des Bösen aus dem Drachen entreißen, um selber böse zu sein. Und nur über das selber böse sein können, kann er Gutes bewirken, indem er damit auch den Drachen bekämpfen kann. Das Urböse sozusagen. Und so sehen wir auch, wie immer wieder Schuld und die Bereitschaft, die Schuld auf sich zu nehmen, Voraussetzung ist für weitere Entwicklungsschritte. Nur zeigt sich das in den verschiedenen Lebensphasen eben in verschiedener Weise. Als primäres Schuldgefühl ganz am Anfang, wie wir es gestern bei dem matriarchalen Schuldgefühl gesagt haben, wo das Kind noch gar nichts dafür kann, das ist das Schwierigste und Tiefste, weil es nicht einmal was getan hat und schon schuldig geworden ist. Das Zweite ist das sekundäre Schuldgefühl eben im Trotzalter, was wir gerade jetzt angesprochen haben, wo das Kind auch schuldig werden muss, um sein Ich überhaupt hervortreten lassen zu können, um diesen Sonnenaufgang des Ichs, wie es mythologisch heißt, vollziehen zu können. Und die dritte Schuld ist dann die patriarchale Schuld, dass wir auch sozusagen auch uns bewusst werden, wenn wir uns ganz abheben vom mütterlichen, naturhaften, dass wir dann auch schuldig werden dieser matriarchalen Dimension gegenüber, wo es dann um Integration in der zweiten Lebenshälfte, um die Ganzwerdung dieser archetypischen Dimensionen geht, um Integration von mütterlichen und väterlichen Anteilen in der gegengeschlechtlichen Dimension von Anima und Animus dann. Also das finde ich nochmal ganz einen wesentlichen Aspekt, die Bereitschaft schuldig zu werden, also die Bereitschaft Schuld auf sich zu nehmen. Was mir da noch wichtig ist zu sagen, ist, dass wir so oder so schuldig werden. Das erleichtert oft vielen Menschen den Schritt, wenn sie wissen, egal was sie tun, sie werden immer schuldig. Wenn ich es tue, werde ich schuldig, aber damit eröffne ich mir einen Raum für weitere Entwicklung. Aber auch wenn ich den Schritt nicht setze, werde ich schuldig. Nämlich mir selber gegenüber, meiner eigenen Entwicklung gegenüber werde ich schuldig. Und wir können uns dann aussuchen, will ich meiner eigenen Entwicklung gegenüber schuldig werden, indem ich regrediere, oder gehe ich die Schuld ein, die Gefahr schuldig zu werden, indem ich auch diesen Schritt in die Progression setze. Und das ist ja eigentlich das Schicksalshafte des Menschseins, dass wir immer schuldig werden. Und das ist die Wirkung unseres Ich-Bewusstseins. Dadurch, dass wir ein Ich haben, werden wir mit dem Thema der Schuld konfrontiert. Ein Tier kann nicht schuldig werden. Das ist noch in der Instinktwelt eingebunden. Nur der Mensch kann schuldig werden und muss schuldig werden. Er kann gar nicht anders, wenn er Ich sagt, wird er schuldig. Und trotzdem ist es gut, diese Schuld, eine Felix-Kulpa, eine glückliche Schuld. Denn diese glückliche Schuld ermöglicht erst die Entwicklung und ermöglicht erst Individuation. Die Frage ist eben dann nur, bin ich bereit, diese Schuld auf mich zu nehmen und eben tapfer zu sündigen. Das heißt eben nicht im Sinne eines Über-Ichs, sondern im Sinne des Selbst, wo ich der inneren Stimme des Selbst folge. Das ist ja das, was Neumann in seinem Buch Tiefenpsychologie und Neue Ethik beschreibt. Dass er, indem er der Stimme des Selbst folgt, anstatt dieser von außen kommenden Kollektiv-Gewissensinstanz und dem Über-Ich, wird er auch immer schuldig, weil er damit sich gegen das Kollektiv stellt und damit auch Schritte setzt, die oft im Außen dann verketzert werden, wie wir das ja oft erlebt haben, vor allem im Mittelalter, wo einzelne Menschen eben wirklich große Schritte mutig hervorgebracht haben, aber dann eben als Ketzer gestorben sind. Ne? Und doch haben sie sich dieser inneren Stimme ausgesetzt und haben sie auch mutig in die Welt gebracht. Ohne sie wären wir nicht so weit, wie wir sind. Und so gesehen im Kollektiven, wie auch in der Einzelentwicklung, ist es immer wieder wichtig, dieser inneren Stimme zu folgen und dorthin zu lauschen. Ich war gerade gestern im Albertinum, im Neuen, und da ist eine sehr schöne, menschengroße Skulptur, die innere Stimme. Eine weibliche Gestalt, die ganz so nach innen lauscht. Und ich kann empfehlen, dort einmal in der Skulpturensammlung vorbeizusehen, weil es einfach auch über das Ansehliche auch uns solche Erfahrungen näher bringt. Ja, gut, jetzt muss ich mal auf die Uhr schauen, 11:45. Machen wir noch. Also es gibt noch Zeit für Fragen. Schauen, ob ich selber noch was finde, was da bedeutsam ist. Außer es sind noch Fragen da. Bitte.
Ich fand es sehr schön, dass, wie Sie beschrieben haben, dass der Erich Neumann diese unterschiedlichen Entwicklungen des Männlichen und des Weiblichen bei der Ablösung von der Mutter beschrieben hat.
Ja, genau. Das finde ich gerne.
Vielleicht fand ich die Beschreibung sehr eindrücklich.
Genau. Gerne. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, der für die ganze Lebensentwicklung wichtig ist. Die Unterscheidung dieser Übergänge bei Mann und Frau. Und er bezieht ja hier bei dieser Schrift diesen Übergang vom Matriarchalen ins Patriarchale. Diese beiden Entwicklungsschritte beschreibt er so, dass er sagt, für die Frau ist es ja viel schwieriger, vom Matriarchalen loszukommen und ins Patriarchale einzutreten, deswegen, weil die große Mutter ja eigengeschlechtlich ist. Das heißt, bei der großen Mutter sozusagen fühlt sich das Weibliche eigentlich heimisch. Das ist nicht so, dass sie im ersten Moment meint, sie muss da gleich weg, sondern sie fühlt sich ja aufgenommen, in ihrer Weiblichkeit bestätigt. Und es ist ja auch so, dass bei der Entwicklung bei Menschen, die im Matriarchalen bleiben, ist das für die Frauen weniger krankmachend als für die Männer. Wenn die Männer im Matriarchalen bleiben, dann kommen sie nie zu ihrer Männlichkeit. Während wenn die Frauen im Matriarchalen bleiben, dann sind sie schon bei ihrer Weiblichkeit, haben aber noch keine männliche, patriarchale Seite entwickeln können. Das sind Frauen, die vielleicht, es gibt ja auch heute noch Frauen, die vielleicht ledig bleiben und von immer bei der Mutter noch leben und sie noch bis zu also das ganze Leben hindurch auf die Mutter schauen, wo wir sehen, sie sind ganz eingebunden noch im mütterlichen Raum und in diesem mütterlichen Energiefeld. Es gibt es sicher weniger denn je, aber früher war das oft so, dass bei mehreren Kindern oft eine Tochter dann bei der Mutter geblieben ist. Es ist auch recht gruselig. Für uns Heutige ist das unvorstellbar, weil es damit eigentlich eine Opferung der eigenen Entwicklung ansagt. Aber wir spüren, wenn eine Frau in dieser Phase bleibt, ist sie deswegen nicht krank. Während wenn ein Mann bei der Mutter bleibt und Mutter-Sohn bleibt, auch in ihrer Aura sozusagen verhaftet, dann ist es für den Mann viel krankmachender, weil er seine eigene männliche Seite noch nie entwickelt hat und damit überhaupt sich als Person verleugnet. Umgekehrt ist bei der Loslösung vom Matriarchalen ins Patriarchale der Schritt für den Mann leichter, weil er damit ja in seine eigene Männlichkeit kommt, weil er im Übergang von der großen Mutter zum großen Vater zu seiner Eigengeschlechtlichkeit kommt und damit sich besser identifizieren kann mit dem Patriarchalen, als die Frau das kann. Und deswegen ist es für die Frau auch schwieriger, eben vom Matriarchalen loszukommen und sich auf diese patriarchale Welt einzulassen. Das ist vor allem in der ersten Lebenshälfte so. In der zweiten Lebenshälfte wendet sich das Blatt wieder um. Während es für den Mann in der zweiten Lebenshälfte schwieriger wird, sich dann wieder auf den Gegenpol, das weibliche Unbewusste, sprich seine Anima einzulassen, ist es für die Frau dann wieder leichter, auf das Unbewusste sich einzulassen, weil, obwohl ihr Unbewusstes natürlich auch den Animus enthält, das Unbewusste an sich auch mehr diese weibliche Dimension in sich trägt. Das heißt, dieser Individuationsweg der zweiten Lebenshälfte ist für Frauen leichter und näher und vertrauter als für Männer, die in dieser patriarchal-männlichen Haltung leichter verharren können. Ja, und somit wendet sich hier wieder das Blatt. Das heißt, während in der ersten Lebenshälfte der Schritt für die Frau ins Patriarchat schwerer ist, ist im Sinne der Individuation der zweiten Lebenshälfte der Schritt in die Integration der unbewussten Ebenen für das Weibliche wieder leichter. Das heißt, die Frau hat auch mehr und leichter Zugang zur Individuation im Sinne auch gerade der Integration unbewusster, symbolischer, archetypischer Seelenanteile. Und beim Mann ist es wieder genau umgekehrt. Also auch hier sehen wir, es ist nur Phasen verschoben. Wir haben sozusagen einmal diese, einmal die andere Facette dieser Bevorzugung oder Benachteiligung, je nach geschlechtlicher Zuordnung. Und trotzdem geht es letztlich unabhängig von Mann und Frau um die Realisierung, dass wir eigentlich alle doppelgeschlechtlich sind auf der psychischen Ebene. Schon C.G. Jung geht ja in seinem Modell von Anima und Animus davon aus, dass Anima und Animus eigentlich nur Kompensationen sind einer Identifikation unseres Ich-Bewusstseins als Mann oder als Frau. Wenn ich mich natürlich, könnte man sagen, als Mann identifiziere, schaffe ich innerpsychisch ein Ungleichgewicht, weil ich, und wie jeder Mensch, eben psychisch doppelgeschlechtlich bin. Und daher muss im Unbewussten kompensatorisch ein Gegenpol geschaffen werden, und der heißt in mir Anima. Genauso wie in jeder Frau, die sich im Ich-Bewusstsein als Frau identifizieren muss und auch tut im Normalfall, schafft sie damit eine Einseitigkeit, dass sie genauso doppelgeschlechtlich psychisch veranlagt ist, und deswegen schafft die Psyche den Ausgleich, indem sie einen Gegenpol kompensatorisch hervorbringt, und dieser nennt sich Animus. Wenn wir es aus dieser kompensatorischen Funktion der Psyche sehen, dann sehen wir, wie die Psyche selber immer wieder diese Gegensätze konstelliert und damit uns von Anfang an immer wieder auch in Richtung Ganzheit begleitet. Und in der normalen seelischen Entwicklung verlieren wir letztlich nie die Beziehung zu diesem Gegenpol. Und das ist ja auch eigentlich die selbstheilende Kraft der Psyche. Das ist ja auch das Selbst, das von dort her diese Gegenpole integriert und das uns ermöglicht, auch im Sinne der Individuation, gerade auch ich-fremde Anteile als eigene Anteile wieder zu entdecken und zu dieser Ganzheit zu integrieren, die wir im Grunde schon längst sind. Das hat sich fast schon...
Diese Bilder auch hilfreich, dass Sie haben so zweimal gesagt, dass das Selbst sich mit dem jeweiligen Archetyp bekleidet, ja, damit es zur weiteren Entwicklung kommen kann. Also das ist einfach ein ganz unterstützendes und hilfreiches Bild, das mal so zu formulieren.
Ich finde das wunderbar. Eine der wichtigsten Aussagen dieser Schrift. Weil da kann man es sich wirklich konkret vorstellen. Und es ist auch was Versöhnliches, was etwas irgendwie, es hat was, hat so eine heilsame Dimension. Und das lässt uns auch als Therapeuten wieder in unsere, in eine Kleinheit, sag ich mal, oder in eine Angemessenheit kommen, dass wir eigentlich das Selbst als das sehen, was die Heilung bewirkt. Und wir eigentlich nur Wegbegleiter sind dieses Prozesses, der vom Selbst her angeleitet ist. Das nenne ich wirklich eine therapeutische Bescheidenheit. Und das führt uns wieder zu einer menschlichen und bescheidenen Haltung, dass nicht wir es sind, die da einen Individuationsprozess im anderen Menschen hervorbringen oder irgendwie konstellieren, sondern dass wir nur bestenfalls die Selbst-Heilungskraft im anderen Menschen mit begleiten können und vielleicht kleine Schritte mit evozieren können, aber eben wir nur sozusagen Begleiter sind dieses Weges. Die Aktion, der Regisseur oder die Regisseurin dieses Weges, so wie auch unserer Träume, wird immer das Selbst bleiben. Und aus dieser Bescheidenheit heraus haben wir dann auch den richtigen Ort und die richtige Position im Umgang mit anderen Menschen, die wir als Klienten oder Patienten begleiten.
Es scheint aber so in zunehmenden Entwicklung des Menschen oder im Alter schwieriger zu sein, dass diese Selbstheilungskräfte wahrgenommen zu werden. Also beim Kind, Sie haben es die Todesphase gemacht,
genau.
Da ist es da kommt es durch.
Ja.
Aber im Entwicklungsprozess des einzelnen Menschen?
Neumann bezieht das auch auf unsere patriarchale Kultur, indem er sagt, diese Kultur möchte vor allem Stabilität, möchte vor allem das Erreichte konservieren. Und wir sind ja genau mitten in der Krise. Das heißt, wir sind ja kulturell genau an dem Ort, wo alles daran gesetzt wird mit Stabilitätspakt, ESM und wie heißen diese ganzen Rettungsschirme und Schutzmechanismen und Hebel und wie sie alle heißen, was allein in der EU an patriarchalen Werkzeugen eingesetzt wird, um dieses Wirtschaftssystem, dieses Bankensystem, dieses Gesellschaftssystem so einzuzementieren, dass ja nichts passieren kann, obwohl schon rundherum und überall bröckelt. Ein letztes Festhalten an, einer Kultur, die aber rein patriarchal gesehen ein Konservieren ist in eine alte Form, an ein Festhalten an einer alten Gestalt, die eigentlich nicht erfasst hat, dass jede Krise eigentlich Wandlung möchte. Und nur wenn ich mich auf die Wandlung einließe, könnte neues Leben und Lebendigkeit und neue Formen von auch Wirtschaft und lebendiger gesellschaftlicher Gesellschaft, menschlicher Gesellschaft entstehen. Und so ist es auch im Individuum in der zweiten Lebenshälfte. Da haben wir irgendwie gewisse Dinge erreicht, versuchen das abzusichern, unser Häuschen, unser Auto, unsere Frau, unsere Kinder und. Das ist die reine Patriarchatshaltung und stemmen uns gegen alles, was irgendwie mit Veränderung zu tun hat. Und damit verhindern wir Lebendigkeit und damit kommen wir eben oft in diese depressiven Haltungen, die mehr und mehr auch um sich greifen und die dann eben diese Individuation, wie wir sie auch im jungschen Sinne sehen, gar nicht möglich macht, weil sie einfach an einem Stadium sich festzementiert und nicht wirklich bereit ist, sich wieder hinzugeben und im Vertrauen auf das Selbst, im Vertrauen, dass wir ja geführt wären, wenn wir uns dem hingeben würden, stemmen wir uns genau gegen das Leben und haben Angst vor dem Tod. Weil wir uns gegen das Leben stemmen, haben wir Angst vor dem Tod. Und die Angst vor dem Tod zeigt sich als Angst vor Lebendigkeit, als Angst vor Wandlung, als Angst, Neues zuzulassen und sozusagen immer wieder zu neuen Ufern aufzubrechen. Wolle die Wandlung. Das ist sozusagen dann auch der Zuruf von Rilke, vor allem an Menschen der zweiten Lebenshälfte, der in Richtung Individuation gehen möchte. Ja, vielleicht ist das ein gutes Schlusswort. Es ist jetzt 12. Ich wünsche uns eine gute Mittagspause. Wir treffen uns wieder um 15 Uhr, wo wir dann auf den Eranos-Vortrag Frieden als Symbol des Lebens eingehen. Ich werde eine kurze Einführung geben in das Werk Der schöpferische Mensch und gehen dann aber gleich in die Originaltonaufnahme von Erich Neumann, wo wir dann auch Neumann im Originalton hören können, diesen kompletten Eranos-Vortrag von 1958. Ich wünsche uns eine gute Mittagspause.